Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com unser Formel-1-Experte heute, Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Ja, auch wenn man es an meiner Stimme vielleicht nicht direkt erkennt, weil ich noch etwas angeschlagen bin, ich bin's tatsächlich. Servus zusammen.
Der große Preis von Singapur steht an, das Hashtag F1 Night Race. Man kann ja in der Formel 1 mittlerweile auch nur mit Hashtags so richtig schön arbeiten. Die Formel 1 macht das ja selber auch ganz gut. Es gibt aber sehr, sehr viele schöne Themen, über die wir sprechen können heute. In Bezug auf das Rennen in Singapur natürlich, aber auch über das, was in der vergangenen Zeit, in der letzten Woche in der Formel 1 passiert ist, im Fahrerlager. Es gibt den großen Fahrertausch, und zwar Kimi Räikkönen und Charles Leclerc, die das Cockpit wechseln. Kimi Räikkönen für 2 Jahre zu Sauber und Charles Leclerc zu Ferrari. Ich weiß nicht, ob da auch für 2 Jahre, auf jeden Fall erstmal zu Ferrari nächstes Jahr. Ruben, ganz interessant fand ich ja die Art und Weise der Bekanntmachung dieses Wechsels. Es gab eine Pressemitteilung von Maurizio Arrivabene, also von Ferrari, mit einem Text von Maurizio Arrivabene. Der war recht lang, recht emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat sich bei Kimi Räikkönen bedankt. So ein bisschen schwang da auch schlechtes Gewissen, glaube ich, mit rein, weil es gibt ja diese Story, dass Sergio Marchione da eine Abmachung getroffen hat mit Charles Leclerc, dass er fahren darf und Kimi Räikkönen deswegen das Team verlassen muss. Ja, dann hat aber Kimi Räikkönen selber den Wechsel zu Sauber schon mal bekannt gegeben bei Instagram. Dann hat Sauber nachgezogen und dann hat Ferrari noch nachgezogen mit der Charles Leclerc-Bekanntmachung, und zwar mit einem lapidaren Satz. So, also ich fand, das war ein sehr schönes Schauspiel eigentlich. Ist keine Überraschung, natürlich nicht, aber trotzdem, ich bin jetzt ganz persönlich froh, dass die Katze aus dem Sack ist und wir jetzt nicht mehr darüber spekulieren müssen, was passiert. Wie hast du denn jetzt, da es endlich bekannt ist, die Situation für dich ganz persönlich zusammengefasst?
Also zunächst mal zur Art und Weise dieser Bekanntgabe. Ich fand es tatsächlich lustig, diesen einen Satz, den man quasi von Ferrari da noch nachgeschoben hat, so nach dem Motto, ja, und übrigens, Leclerc fährt dann nächstes Jahr für uns, Punkt. Und das war's im Prinzip. Ja. Wobei das mit diesen Bekanntgaben ja eh immer so eine Sache ist in der Formel 1. Also ich erinnere mich noch relativ gut dran, als man im letzten Jahr zum Beispiel diesen Motorenwechsel bekannt gegeben hatte, dieses Spielchen da, McLaren Honda, Toro Rosso Renault, und als man dann gewechselt hat, da kam, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten 4 Pressemitteilungen raus, dass dann irgendwie McLaren die ersten waren, die geschrieben hatten, ja, wir arbeiten jetzt nicht mehr nächstes Jahr mit Honda zusammen. Dann kam 2 Minuten später Toro Rosso, hat geschrieben, ja, wir arbeiten nächstes Jahr nicht mehr mit Renault zusammen, und dann wurden halt die Deals andersrum sozusagen bestätigt. Das ist schon immer alles sehr, sehr durchgetaktet heutzutage. In der Formel 1 ist es dann auch ja, in gewisser Art und Weise fast ein bisschen langweilig, weil man weiß eh schon, was als nächstes passiert. Aber zu dem Wechsel selbst muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn sich es natürlich angedeutet hatte, die ganz große Überraschung war es dementsprechend nicht. Was für mich aber schon überraschend ist, ist, dass Kimi tatsächlich jetzt nochmal 2 Jahre zu Sauber zurückgeht, was natürlich zum einen eine super Geschichte ist, weil da hat seine Formel-1-Karriere damals angefangen, aber ich hätte nicht gedacht, dass er es tatsächlich macht, weil ist ja nun, ich meine, er ist ehemaliger Weltmeister, er fährt aktuell das wahrscheinlich beste Auto im Feld, und dann eben diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ja, ich fahre einfach nochmal 2 Jahre für Sauber, ist schon überraschend. Aber das ist eben andererseits auch Kimi, weil er hat einfach noch Bock auf Formel 1, und dann sagt er sich halt, ja, dann fahre ich halt nochmal für Sauber 2 Jahre. Das war ja damals auch ganz ähnlich, als er nach seiner gewissermaßen erzwungenen Auszeit, weil Ferrari ihn nicht mehr wollte, zurückgekehrt ist und dann gesagt hat, naja, dann fahre ich jetzt halt für Lotus. Ist zwar nur in Anführungszeichen Lotus gewesen damals, aber er hatte halt einfach Bock wieder, nachdem er ein bisschen Rallye gefahren hat, wieder zurückzukommen in die Formel 1. Und ja, in der Hinsicht bleibt er sich halt bis zum Ende absolut treu.
Für Charles Leclerc ist es natürlich ein wunderbarer Aufstieg, ja, eine wunderbare Geschichte, die da auch erzählt wird in der Formel 1, und es wurde eine Menge erzählt, Ole, über Charles Leclerc, ob es jetzt schon die richtige Zeit für ihn ist, in das Ferrari-Cockpit aufzusteigen. Fakt ist, er wird es tun, und Fakt ist, Sebastian Vettel bekommt einen hungrigen Teamkollegen, ja, was man ja Kimi Räikkönen manchmal so ein bisschen abgesprochen hat, wo man ja jetzt auch gerade in den letzten Rennen gesehen hat, ah, das stimmt eigentlich gar nicht so sehr. Also Kimi Räikkönen hat schon noch Bock und hat ja dann auch die Pole in Monza sich erfahren. Ja, mit Charles Leclerc schwant ihn da, ein neuer Daniel Ricciardo ins Team zu kommen?
Kimi ist natürlich in erster Linie durstig, ja, also Aber letztendlich, natürlich, Kimi hat noch Bock. Also das, was vielleicht nochmal kurz angefügt, ich habe viel gelesen, auch bei uns in der Gruppe und auch sonst, warum tut sich Kimi das an? Das ist ja mega Rückschritt und keine Ahnung was. Also, oder wie kann Ferrari ihm das antun, etc.? Aber Kimi hat ja einfach auch Bock zu fahren. Ne? Also das ist was Ruben gesagt. Hat er auch in einem Interview, glaube ich, neulich gesagt, wo er einfach gesagt hat, ja, er hat Bock auf das Rennfahren, aber auf alles andere halt nicht. Und ich finde den Wechsel zu Sauber gar nicht so schlecht. Ich meine, nee. Sauber hat Alfa Romeo / Ferrari Unterstützung. Die sehen dieses Jahr wirklich gut aus. Auch Marcus Ericsson, der natürlich jetzt, also beziehungsweise Kimi Räikkönen bekommt natürlich mit Marcus Ericsson ganz schweren Brocken vorgesetzt. Da muss er sich erstmal da durchsetzen. Und die sind ja im Aufwind. Also so schlecht ist der Move gar nicht. Das ist ähnlich wie bei Lotus. Also er kann damit schon, weil man sieht, was dieses Jahr Leclerc und Ericsson mit dem Auto machen können. Regelmäßige Punkte, beziehungsweise um die Top-10-Platzierung fahren sie. Und von daher ist das kein schlechter Move. Also es wäre jetzt, also ich glaube, wenn er jetzt zu Toro Rosso oder zu McLaren gegangen wäre, das wäre der schlechtere Move gewesen. Das ist eigentlich eine sehr schlaue Entscheidung, weil man natürlich auch Sauber damit voranbringt. Und man hat natürlich Kimi noch als Backup für Leclerc, falls er bei Ferrari nicht funktionieren sollte. Das wird natürlich eine spannende Sache, weil du hast es gesagt, bekommt er da einen neuen Danny Ricciardo? Kann sein. Kann sein, dass er einen neuen Danny Ricciardo bekommt. Das kommt oft darauf an, wie man's so hinschustert. Aber ja, er wird sich natürlich eigentlich nicht mit der Nummer-2-Rolle irgendwie zufrieden geben, sage ich mal. Also ähnlich, ich glaube, es ist nicht so wie bei Massa, ja, wo die Zeichen ganz klar waren. Und ich glaube, Leclerc hat schon Bock. Das ist auch gewisserweise Konfliktpotenzial. Auch wenn ich glaube, dass er sich benehmen kann. Aber ich sage ja immer noch, momentan ist immer noch der neue Jean Alesi, der ja auch schnell ins Ferrari-Cockpit gehievt wurde und dann da auch aufgrund natürlich der Schwäche von Ferrari damals Anfang der 90er nicht delivern konnte. Vielleicht geht's auch in die Richtung. Also ich bin da gespannt. Ich glaube, jeder bei Ferrari hätte ihn gerne noch ein Jahr bei Sauber gelassen, außer halt Sergio Marchione. Und so musste man dann irgendwie so einen Deal stricken, wo dann Kimi halt vielleicht noch sich gut aus der Affäre ziehen kann und man Kimi damit besänftigen kann. Und in gewisser Weise ist das schade, aber es ist natürlich auch die interessanteste Fahrerpaarung des nächsten Jahres. Dazu haben wir da auch, glaube ich, einige Fragen bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich bin gespannt, das Talent hat er ja. Ich habe mir jetzt gestern nochmal, gab es jetzt auf dem F1 YouTube-Channel, eine Zusammenfassung des Sprintrennens der Formel 2 in Bahrain 2017, ja, was er da gemacht hat, dass er das Talent hat und dass er auch Sebastian Vettel schlagen kann und dass er auch in den Ferrari natürlich grundsätzlich gehört und auch da sicherlich auch um Top-Platzierung mitfahren kann, das steht außer Frage. Es ist halt die Frage, wird er irgendwie der neue Jean Alesi oder der neue Lewis Hamilton?
Okay, soweit möchte ich jetzt noch nicht gehen. Würde aber ganz gerne nochmal bei Kimi Räikkönen ansetzen und auch ein Stück weit darüber, wie das jetzt gehandelt wird, Ruben. Ich fand es sehr interessant, dass man klar gesagt hat, es ist ein Zweijahresvertrag bei Sauber. Er wird die Saison 2019 und die Saison 2020 für den Rennstall fahren. Wir haben über diese Verbindung zwischen Sauber und Ferrari ja schon gesprochen. Ist es so, dass du auch glaubst, ich habe das von einigen auch gelesen, dass man sich da wirklich das Schlupfloch offen hält, um zu sagen, wenn Leclerc bei Ferrari nicht funktioniert, können wir recht schnell und unkompliziert den Wechsel wieder machen? Und was Kimi angeht, das erste Mal seit Lotus ist er wieder die Nummer 1 in einem Team. Das könnte für ihn natürlich auch nochmal eine Chance sein, wirklich allen nochmal zu beweisen, wenn er das denn will, dass er auch als Nummer 1 wirklich für Furore sorgen kann.
Ja, also zunächst mal zu diesem zweiten Punkt, Stichwort Nummer 1. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich das, oder was Ole auch gerade gesagt hat, dass Kimi halt einfach Rennen fahren möchte und der hat gar keinen Bock auf das Drumherum, also diese ganzen Medientermine, und der hat vor allem auch keinen Bock, glaube ich, diese ständigen Taktiken mit, ja, jetzt fährt aber Sebastian um den WM, da musste ihm jetzt schon mal Platz machen und bla bla bla. Und klar, in der Hinsicht ist er natürlich bei Sauber super aufgehoben, weil er hat deutlich weniger Stress und er hat auch intern natürlich deutlich weniger Ärger, weil, wie du schon richtig sagst, er wird da zumindest nicht der Nummer-2-Fahrer sein. Ob man sich da jetzt klar auf Nummer 1 und Nummer 2 festlegt, sei mal dahingestellt, aber er muss zumindest nicht mehr den Wasserträger spielen und er muss vor allem sich dann auch nicht mehr ständig diese Fragen anhören von wegen, ja, fährst du jetzt für Sebastian und was machst du, wenn du vor ihm bist, lässt du ihn vorbei, und ja, wie wir gerade gesagt haben, da hat er überhaupt keine Lust drauf und insofern mit diesen Fragen muss er sich jetzt eh nicht mehr rumschlagen. Er kann da einfach das machen, was er gerne macht, nämlich schnell Autofahren, ganz grob gesagt. Und zu der ersten Frage zurück, ob das ein Schlupfloch für Ferrari ist. Ja, das kann man sicher so sehen, wobei ich persönlich nicht glaube, dass das passieren wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Leclerc so schlecht bei Ferrari performt, dass man ihn da wieder austauschen wird. Wenn überhaupt, ist es eher ein Schlupfloch für den Notfall, falls sich tatsächlich einer der beiden Stammfahrer verletzen sollte, also Vettel oder Leclerc, und man dann einfach sagen könnte, dass man Kimi eben schnell wieder zurückholt dann zu Ferrari. Insofern ist das natürlich eine Möglichkeit. Aber ich glaube nicht, dass das primär der Hintergedanke dabei ist, weil ich glaube schon, auch wenn dieser Wunsch, Leclerc ins Cockpit zu setzen, letztendlich sicherlich von Marchione ausgegangen ist und nicht unbedingt von der Teamführung in Form von Maurizio Arrivabene, glaube ich schon, dass man mit Leclerc auf jeden Fall arbeiten kann bei Ferrari und dass er auch die entsprechenden Ergebnisse einfahren wird, weil da müssen wir uns auch nichts vormachen. Auch nächstes Jahr wird der Ferrari noch zu den besten Autos gehören. Es wird auch im nächsten Jahr wieder so sein, dass wir die drei Top-Teams Mercedes, Ferrari, Red Bull vorne haben. Und das heißt, Leclerc wird selbst im schlechtesten Fall noch um die Plätze 5 und 6 mitfahren. Und nur deswegen wird man ihn dann nicht direkt rausschmeißen und wieder zurück zu Sauber setzen und diesen Tausch zurück mit Kimi machen. Also ich glaube, so weit wird es nicht gehen.
Frederik Giloy hat eine Frage uns per Facebook-Nachricht geschickt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt uns auf unserer Seite was auf der Pinnwand hinterlassen. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben. Ihr könnt eine Mail an kevin.scheuren@meinsportradio.de schreiben, wenn ihr Fragen, Themen, Ideen habt. Natürlich auch in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe und jetzt auch neu in unsere Telegram-Gruppe @StartingGrid. Also wenn ihr da dazukommen wollt, Telegram habt, quasi das bessere Pendant zu WhatsApp, wenn man so will, könnt ihr da gerne in unsere Gruppe kommen und da auch mit uns diskutieren. Könnt ihr, wenn ihr die Folge aufnehmt, auch nochmal über die Fahrerpaarung der Top-Teams sprechen? Gerade im Hinblick auf Konstrukteur-WM sehe ich Mercedes nächstes Jahr als Favoriten, schreibt Frederik. Gasly und Leclerc werden sicherlich noch den ein oder anderen Fehler machen, während Bottas zuverlässiger Wasserträger ist und selbst weiß, wie man Rennen gewinnt. Und das finde ich ein sehr interessantes Thema. Wir haben nächstes Jahr bei den drei Top-Teams die Fahrerpaarung Lewis Hamilton und Valtteri Bottas bei Mercedes, Sebastian Vettel und Charles Leclerc bei Ferrari und bei Red Bull Pierre Gasly und Max Verstappen. Und in der Tat ist es wirklich so, wenn man jetzt einfach nur mal diese Namen sich so ansieht und auch so ein bisschen deren Stil verfolgt, wie sie auch Rennen fahren und auch das jugendliche Alter, wenn man so will, von Gasly und Leclerc mit einbezieht, dann kann man schon sagen, Ole, ist Mercedes, was die reine Fahrerpaarung angeht, für das nächste Jahr am besten aufgestellt?
Das kommt ja drauf an. Also das kommt ja aufs Auto an, erstmal. Wenn der Mercedes jetzt nächstes Jahr nur das drittbeste Auto ist, dann nützt ihn auch die Fahrerpaarung nichts. Und es kommt halt auch darauf an, wie schnell sich Leclerc und Gasly da einfinden. Vielleicht machen sie ja auch keine Fehler. Das weiß man nicht. Deswegen ja auf dem Papierstand jetzt, ne? Ist es natürlich so, dass Bottas und Lewis Hamilton die stärkste Fahrerpaarung sind. Einfach aufgrund der Erfahrung. Neben Kimi und Sebastian. Wie das nächstes Jahr ist, keine Ahnung. Das ist vom Auto abhängig und von wie schnell sie sich, wie gesagt, einfinden, wie schnell sie generell sind. Ja. Es kann ja auch sein, dass Leclerc irgendwie die ersten drei Rennen gewinnt, gleich mal. Dann ja Ferrari einfach oben auf ist. Also es ist ja nicht nur die Fahrerpaarung selbst, sondern das hat ja, da gibt's ja andere Einflüsse. Und aber es ist natürlich gerade aktuell noch ein Plus. Natürlich. Aber auch ein Max Verstappen ist ja mittlerweile erfahren. Und Pierre Gasly zeigt bei Toro Rosso jetzt auch nicht irgendwie, also er lässt nicht den Maldonado raushängen, sondern der fährt da ja sehr konstant, deswegen wird er das sicherlich auch bei Red Bull machen. Also ja, ich bin da selbst gespannt drauf. Kann natürlich auch sein, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird und aufhört. Dann hat Mercedes sicherlich nicht mehr die stärkste Fahrerpaarung.
Ich finde das sehr interessant, gerade dass Red Bull und Ferrari ja tatsächlich jetzt Fahrerpaarungen haben, die auch individuell für Höchstleistungen stehen können, aber auch für Harakiri-Aktionen durchaus mal zu haben sind. Sebastian Vettel zeigt das ja auch immer noch ganz gerne.
Aber spricht
mal.
Das nicht eigentlich für Red Bull und Ferrari, dass sie da vielleicht auch den neuen Weg gehen, wenn es klappt?
Ja? Eigentlich ja. Also eigentlich
würde ich schon sagen. Weil Mercedes zu konservativ ist?
Mercedes,
und ja, eben nicht Esteban Ocon in das Auto setzt zum Beispiel.
Ja,
oder das, Pascal Wehrlein. Grüße.
Ja, über beide werden wir gleich noch sprechen. Im nächsten Take sprechen wir über Mercedes und die beiden Junioren, Ruben. Klar, es ist eine Chance für Ferrari und Red Bull. Es ist ein Risiko. Es ist schön. Es ist schön, dass sie den jungen Leuten die Möglichkeit geben, sich zu beweisen. Das möchte ich gar nicht sagen. Klar, Mercedes ist konservativ, aber Mercedes läuft konservativ eben auch sehr erfolgreich.
Ja, aber ich kann im Prinzip das, was Ole gerade gesagt hat, wirklich nur zu 100% unterschreiben, weil keiner von uns hat auch nur ansatzweise eine Ahnung, wie Gasly im Red Bull und wie Leclerc im Ferrari performen wird, weil wir beide oder wir wissen einfach nicht, wie gut diese beiden Autos ja in Wirklichkeit sind. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Max Verstappen jetzt im Toro Rosso plötzlich Rennen gewinnen würde, und ebenso würde das ein Sebastian Vettel auch im Sauber nicht schaffen. Und insofern fehlt natürlich immer bei allen Leistungen, die die beiden bringen, so ein bisschen diese Verhältnismäßigkeit. Also man weiß nicht, wie gut sind die Autos letztendlich wirklich. Sie haben beide ihren Teamkollegen relativ gut im Griff. Aber das ist halt, es ist halt so, dass die beiden gegen Brandon Hartley und Marcus Ericsson fahren. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die beiden jetzt nicht unbedingt kommende Weltmeister sind. Und das macht es halt ein bisschen schwer, diese Leistungen, die sie in diesem Jahr liefern, wirklich ins richtige Licht auch zu rücken. Insofern sind die beiden eine absolute Wundertüte nächstes Jahr. Wie Ole schon gesagt hat, es kann sein, dass einer von beiden die ersten drei Saisonrennen gewinnt und alle wegbläst. Es kann aber auch sein, dass einer von beiden in den ersten drei Saisonrennen dreimal irgendwo in die Mauer beziehungsweise ins Kiesbett fährt, und dann guckt man halt doof. Aber das ist ein Risiko, das gehört halt dazu. Also ich meine, gerade bei Red Bull, die sind ja auch damals ein Risiko eingegangen, als sie Daniel Kvyat rausgenommen haben und stattdessen Max Verstappen dann ins Auto gesetzt haben. Und der hat ja tatsächlich dann damals sein erstes Rennen im Red Bull gleich gewonnen. Also ich glaube natürlich, man muss jetzt nicht erwarten, dass es bei Gasly und Leclerc genauso gut laufen wird. Aber Fakt ist halt, es kann theoretisch alles passieren. Dieser Pluspunkt Erfahrung, ganz klar, der spricht für Mercedes, da muss man sich nichts vormachen. Aber es kann ja trotzdem sein, dass eben mit dem entsprechenden Material, wenn eben Red Bull oder Ferrari nächstes Jahr wirklich ein Superauto baut, kann es ja wirklich sein, dass einer der beiden richtig durchstartet. Und dann sitzen wir hier vielleicht in einem Jahr und sagen, ja, hätten sie den Leclerc doch sogar noch ein Jahr früher reinsetzen können.
Möchte einfach Frederiks Frage gerne an euch weitergeben. Seht ihr Mercedes in dieser Fahrerpaarung, ist es als Favoriten? Wie seht ihr das mit Chance und Risiko für Ferrari und Red Bull? Einfach mal in die Glaskugel schauen, in eure ganz persönliche Glaskugel natürlich auch. Wie schätzt ihr Pierre Gasly und Charles Leclerc in den beiden Autos ein? Wir werden natürlich alles erst nächstes Jahr besprechen können, werden wir auch tun hier bei Starting Grid. Aber ja, bis dahin können wir einfach mal so ein bisschen drüber diskutieren. Macht das gerne auf unserer Facebook-Seite, in unserer Facebook-Gruppe, unserer Telegram-Gruppe @StartingGrid, könnt da gerne beitreten. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich über Mercedes und wie Mercedes Junioren eventuell einfach ohne Cockpit bleiben in der Formel 1. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir sprechen weiter über Junioren, wenn man so will, die natürlich auch schon in gewisser Weise erfahrene Rennfahrer sind, auch in der Formel 1. Ja, aber eventuell einfach ohne Cockpit dastehen, und zwar Mercedes Junioren. Einer ist schon, ja, Opfer dieses Systems wahrscheinlich geworden, Pascal Wehrlein. Und der andere, der könnte es bald werden, Esteban Ocon, denn Racing Point, Force India, da wird Lance Stroll ins Cockpit wandern für Esteban Ocon. Das ist recht klar. Die Frage ist nur, wann wird es soweit sein, vor Singapur diesen Schritt zu gehen? Klugerweise macht man das nicht, weil Singapur eine schwierige Strecke ist, weil das Rennen nicht gerade einfach ist, auch physisch für die Fahrer. Da kann man dann nochmal die Erfahrung von Esteban Ocon nutzen. Aber dann könnte es schon das Ende für Esteban Ocon im Force India sein. Ja, und dann ist die Frage, was passiert mit ihm? Er ist abhängig von Mercedes. Er sagt selbst, Toto Wolff, und Mercedes muss für ihn arbeiten, dass er ein Cockpit bekommt. Gerd Berger hat gesagt, er möchte nicht, dass Esteban Ocon in die DTM kommt. Einfach weil, ja, auch das Talent einfach zu groß ist für die DTM wahrscheinlich. Ein Opfer des Systems, Ruben, darüber müssen wir diskutieren. Ist man als Mercedes Junior, ja, die ärmste Sau im Fahrerlager, wenn man kein Cockpit mehr bekommen kann?
Also ich glaube generell, wenn man irgendeine Verbindung mit Mercedes hat, ist das natürlich per se nicht so schlecht, aber tatsächlich ist das der Gedanke, den ich selber auch schon seit ein paar Wochen habe, nämlich seit dieses Thema ja immer realistischer geworden ist oder dieses Szenario, nämlich dass Esteban Ocon eben spätestens 2019 kein Cockpit mehr finden wird. Und da muss man natürlich dann zwangsläufig zurückdenken an Pascal Wehrlein, weil der wurde ja von Mercedes auch als dieses, ich sag mal, Next Big Thing aufgebaut, sollte eben den großen Sprung schaffen in der Formel 1 dann auch, nachdem man ihn ja auch über die DTM als Champion dort auch aufgebaut hat. Ja, und dann hat er halt kein Cockpit mehr bekommen. Und jetzt droht halt Esteban Ocon ein Jahr später genau das gleiche Schicksal. Und auch der ist ja eigentlich von Mercedes eben als dieser nächste große Superstar gehandelt worden. Und ich finde, da darf man dann durchaus schon mal nachfragen, warum man es denn von Mercedes oder auch namentlich Toto Wolff nicht schafft, für diese beiden Nachwuchsfahrer, die man ja als potenzielle Fahrer auch im eigenen Team, vielleicht sogar als potenzielle Weltmeister sieht. Ich glaube, bei Ocon ist sogar von Seiten Toto Wolffs dieser Ausdruck potenzieller oder zukünftiger Weltmeister mal gefallen. Und ja, im Endeffekt ist natürlich aufgrund dieses Vertrages mit Mercedes, dieses Junior-Statuses, Toto Wolff letztendlich schon dafür verantwortlich, dass eben diese Fahrer auch einen Platz finden in der Formel 1. Und jetzt droht zum zweiten Mal in Folge ein Fahrer das nicht zu schaffen. Und das rückt natürlich dieses Nachwuchsprogramm von Mercedes schon ja in ein nicht ganz so gutes Licht. Natürlich ist es sehr viel Pech, wenn gerade jetzt im Fall von Ocon plötzlich einer daherkommt und einfach mal das komplette Team kauft, um seinen eigenen Sohn da reinzusetzen. Das kommt jetzt auch nicht unbedingt alle Tage vor. Das muss man ihm natürlich oder muss man Mercedes auch so ein bisschen zugutehalten. Ja, aber verglichen mit den anderen Junior-Programmen, Leclerc beispielsweise bekommt jetzt die Chance bei Ferrari nächstes Jahr, haben wir gerade drüber gesprochen. Red Bull müssen wir eh nicht drüber diskutieren, wenn die schon alles in die Formel 1 gebracht haben, über einen Vettel, Ricciardo, Verstappen und sonst was, alle haben irgendwann die Chance bekommen bei Red Bull. Also da hat dieses Nachwuchsprogramm, auch wenn da auch relativ viele rausgeflogen sind, aber letztendlich hat es da für sehr, sehr viele auch funktioniert und man hat ja wirklich zukünftige Weltmeister in Form von Vettel und Grand Prix-Sieger in Form von Ricciardo und Verstappen damit aufbauen können. Und bei Mercedes ist es so, dass man diesen letzten Schritt eben nicht schafft. Und das Interessante dabei ist, wenn wir mal etwas weiter sogar noch zurückdenken, Pascal Wehrlein war ja sogar schon an der Schwelle dazu, in den Silberpfeil zu kommen. Nämlich damals, als Nico Rosberg zurückgetreten ist, da wäre er ja eigentlich der logische Nachfolger, also next in line gewesen, um eben diesen Sprung zu machen. Aber das hat man ihm damals ja offensichtlich nicht zugetraut. Und dann hat man eben gesagt, nee, du bleib lieber mal noch ein Jahr bei Sauber, wir machen das lieber mit dem Bottas. Und ein Jahr später war Wehrlein komplett weg. Also das sind alles solche Kleinigkeiten, die jetzt zumindest meiner Meinung nach dafür sorgen, dass wenn ich ein Nachwuchsfahrer wäre und Optionen auf dem Tisch hätte von den verschiedenen Herstellern oder von, sagen wir, von den drei Top-Teams, von Ferrari, Mercedes, Red Bull, und ich müsste diese Lage für mich sondieren, dann würde ich natürlich auch an diese Fälle Ocon-Wehrlein denken und würde dann vielleicht zu dem Schluss kommen, Mercedes ist nicht unbedingt die beste Karriereoption.
Definitiv nicht. Nun ist Esteban Ocon natürlich auch ein bisschen noch Opfer des Systems geworden, der Verhandlungen. Ihm lag ja wohl ein Angebot von Renault vor. Das hat sich dann zerschlagen, als dann Daniel Ricciardo frei wurde. Es bleibt natürlich noch Williams. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass die Fahrer einfach tauschen. Mercedes hat ja auch bei Williams noch ein paar Aktien drin gefühlt und natürlich auch die Motoren. Da ist dann die Frage, was mit Robert Kubica? Wird er vielleicht das Cockpit dann einfach bekommen für den Rest der Saison? Also ja, schwierige Situation, gerade für so einen jungen, sympathischen Fahrer wie Esteban Ocon, Ole. Super schwierig, weil du einfach nicht weißt, wie es weitergehen kann. Ja, als Mercedes Junior lebt man gefährlich. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen auch, ja, wie sagt man so schön, so wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch hinaus. Ne? Also Toto Wolff und Mercedes macht sich ja im Formel-1-Fahrerlager jetzt auch nicht immer wieder Freunde mit Sachen, die sie sagen, mit Entwicklungssprüngen, die sich vielleicht auch aufhalten. Ja, und Dr. Helmut Marko arbeitet ja wirklich am allerwenigsten gerne mit Toto Wolff und Mercedes zusammen. Muss man da vielleicht auch mal überdenken, wie man sich präsentiert, und um auch Fahrer ein Stück weit zu schützen, oder ist das etwas, was man von Mercedes gar nicht verlangen kann?
Nee, die große Frage ist ja, wie viel Interesse hat Mercedes, hat Toto Wolff eigentlich tatsächlich daran, die Fahrer aus dem sogenannten Nachwuchsprogramm dann auch in den Mercedes zu stecken, beziehungsweise die Karrieren dann zu fördern. Das kommt teilweise so ein bisschen so rüber. als wenn da das Interesse nicht so groß wäre. Weil du hast eben gesagt, Pascal Wehrlein, das Ding da damals als Nico Rosberg aufgehört hat. Ich sage mal so, wäre das bei Red Bull gewesen, dann wäre am gleichen Tag noch die Pressemeldung rausgekommen, dass Pascal Wehrlein ihn ersetzt. Und es war ohne mit der Wimpern zu zucken,
ja.
Weil man da einfach sagt, okay, wir haben die Fahrer, die sind die, also das, und das ultimative Ziel ist, die in den Red Bull zu setzen. Und wenn die gut sind, dann setzen wir die in den Red Bull. Und Pascal Wehrlein hat ja zweifelsfrei gute Leistung gezeigt, auch in dem Jahr bei Männer, auch in der DTM. Das ist natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, so wie jetzt auch bei Young Charles und bei Pierre Gasly. Aber da macht man das einfach, weil man dann sagt, okay, wir haben die ja, die sind gut. Die müssen natürlich noch lernen, aber die setzen wir dann da rein. Bei Mercedes sagt man, ah ja, weiß ich nicht. Und dann nimmt man lieber Bottas, der eigentlich damit nicht so viel zu tun hat. Klar, der wird da auch irgendwie von Toto Wolff gemanagt, aber der ist ja jetzt also ein guter Fahrer. Also das muss man natürlich auch erwähnen. Aber da fehlt so ein bisschen der Mut zur Lücke, sage ich mal. Da hat man dann nicht das Interesse daran und dann bleibt Pascal Wehrlein eben auf der Strecke. Jetzt auch Esteban Ocon. Gut, da ist jetzt keine Chance bei Mercedes tatsächlich da, das muss man sagen. Aber Williams ist natürlich da noch ja realistisch, also am realistischsten, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil bei Robert Kubica ist natürlich das Ding mit der Lebensversicherung, das heißt, wenn er fährt, muss er die zurückzahlen. Und ja, das ist deswegen ist das, glaube ich, am realistischen. Ich glaube, dass es passieren wird, weil Esteban Ocon eben gute Leistung zeigt. Also er hat ja 2017 einen Chemie-Rennen Punkte geholt, in dem er angekommen ist. Aber dann weitergehend, ja, aber dann ist man, da sind aber auch nicht mehr so viele Leute in dem Mercedes Junior Team. Das muss man halt auch sagen. Das heißt, da gehen die Möglichkeiten aus und die Plätze bei Mercedes, ja, die sind dann auch irgendwie so ein bisschen besetzt. Und das ist so ein bisschen das Ding. Eine Sache, die ich nochmal gerne erwähnen möchte. Es wird sich immer viel darüber aufgeregt, dass, ja, Lawrence Stroll seinem Sohn ein Cockpit kauft. Ich frage mich da, was eigentlich der Unterschied zwischen Lawrence Stroll und Red Bull ist. Ja. Also klar, Red Bull ist natürlich irgendwie ein Team und ein Unternehmen, aber die machen ja eigentlich genau das Gleiche. Und das ist halt in der modernen Formel 1 so. Also ja, aber es gibt bei Mercedes natürlich immer noch die Formel E.
Ja, also lass uns weiter über Formel 1 sprechen. Ich muss auch eine Lanze für Lawrence Stroll an dieser Stelle mal brechen einfach. Hätte Lawrence Stroll nicht das Geld locker gemacht, würde Force India nicht mehr existieren. So, dann hätten wir ein Formel
1 Team weniger. Aber es ist doch nichts anderes, als dass Red Bull oder Helmut Marko sagt, pass auf, wir bezahlen die Teams irgendwie, wir pumpen da Geld in Nachwuchsteams, damit unsere Fahrer da fahren können. Ja. Nichts anderes hat Lawrence Stroll auch gemacht, nur dass das halt sein Sohn ist. Das ist nichts anderes.
Das ist halt so ein bisschen wie der Jugendtrainer früher beim Fußball. Der Sohn hat immer Sturm gespielt. So, ja. Das ist einfach so. Und das ist auch okay so. Und ich glaube, wer das System durchschaut, der weiß auch, dass es so ist. Und wenn man einfach auch mal ehrlich ist, Checo Perez und Lance Stroll bringen einfach Geld mit, sei es nun durch Sponsoren oder sei es durch den Vater. Und Esteban Ocon bringt eben nur das Kinderzimmer mit. So, und halt die Mercedes-Zugehörigkeit.
den Ikea-Tisch.
Ja, so, das ist halt böse, aber es ist ja einfach so. Es tut mir leid für den Jungen und ich glaube, ihm tut es am allermeisten leid. Aber dann liegt es natürlich, finde ich, auch so ein Stück weit an Investoren, die sagen, hey, lass uns doch mal in den Jungen investieren. So, das passiert nicht. Warum passiert das nicht, ist eine Frage. Romain Grosjean zum Beispiel war bei Beyond the Grid und hat erzählt, dass er jahrelang von Total, dem französischen Kraftstoff Riesen sozusagen gesponsert worden ist und deswegen ja auch diese Renault-Zugehörigkeit irgendwie ein Stück weit gesichert wurde von ihm oder von denen. Ja, warum passiert das bei Esteban Ocon nicht? So, liegt es nur an Mercedes? Ist Esteban Ocon nicht vermarktbar genug? Das sind halt alles Fragen, die man sich auch stellen muss im Hintergrund. Und wir wollen jetzt nicht nur auf Mercedes draufschlagen, was Fahrer angeht, sondern müssen natürlich auch Mercedes an dieser Stelle mal loben. Ja, man rettet den Deutschland Grand Prix. Sie haben Starting Grid gehört.
Wahrscheinlich hat Toto auf dem Flug hat das Starting Grid gehört und dann hat er gehört, wie wir gesagt haben, Mensch, Mercedes, macht doch da mal was. Und dann hat er gesagt, das ist eine gute Idee.
Ja, vielleicht wollte er Beyond the Grid hören, hat Starting Grid runtergeladen, dann hat er das gehört.
Das ist, das ist ja das, was ich dir gesagt habe. Schreib das in die Text, damit das für die SEO gut ist.
ja, ich finde es gut. Ich finde es gut, dass Mercedes sich da engagiert und den Hockenheimring oder das Rennen in Deutschland unterstützt. Mercedes ist jetzt auch Namenssponsor des großen Preises von Deutschland nächstes Jahr. Es wird Zeit, es wurde Zeit, um dass Mercedes sich auch da engagiert. Ja, auch Sebastian Vettel hat da ja lobende Worte für gehabt. Also deswegen wollen wir nicht nur über Mercedes unken, sondern auch sagen, gut so, Mercedes, dass sie den Deutschland Grand Prix retten.
Ja, absolut. Also ich denke, erstmal höre ich mich jetzt gerade doppelt. Das macht das Reden ein bisschen schwierig. Aber jetzt geht's gerade schon wieder. nein, also grundsätzlich ist natürlich alles, was dabei hilft, die Formel 1 in Deutschland zu halten, sehr, sehr gut. Ganz egal, wer da jetzt letztendlich beteiligt ist. Es ist ja auch nicht nur Mercedes. Also da gehören ja verschiedene Parteien zusammen, die eben da jetzt im Fall von Hockenheim eben auch wirklich dran gearbeitet haben, dass es passiert. Das Land Baden-Württemberg zum Beispiel. Also das ist ja immer so ein Paket, was halt passen muss. Ich meine, wir sind hier halt nicht in Aserbaidschan, wo halt dann der Staatschef sagt, ich hätte ja gern Rennen und dann wird das auch so gemacht. Also das ist halt ich sag mal, etwas demokratischeren Ländern immer noch etwas komplizierter, sowas dann tatsächlich auch stattfinden zu lassen, wo dann eben auch aufs Geld geschaut werden muss und gewisse andere Sachen. Aber ja, also ist natürlich eine gute Sache und man darf ja auch nicht vergessen, Mercedes hat ja auch ein bisschen was davon. Also sie machen das ja jetzt auch nicht nur aus reiner Nächstenliebe, was jetzt gar nicht das eigentliche schmälern soll, aber ich meine, natürlich auch für Mercedes als deutschen Hersteller macht es ja auch Sinn, ein Rennen in Deutschland zu haben. Also insofern können sie da dann ihre Autos präsentieren, sich ein bisschen präsentieren, auch abseits der Strecke. Da wird man dann ja auch im Paddock beziehungsweise generell an der Strecke ein bisschen was für die Fans machen, dass man halt da einfach eine gute Marketingplattform auch hat. Und insofern ist das für alle Seiten eine gute Geschichte.
Apropos Fans, apropos Deutschland Grand Prix nächstes Jahr. Wir hatten das ja in einer der letzten Ausgaben bei Starting Grid mal angedeutet. Wir überlegen, eine Art Fanfest zu organisieren für den großen Preis von Deutschland. Erstmal natürlich, alle müssen wir hin. Ne? Das hilft nichts. Wir müssen jetzt auch Präsenz zeigen nächstes Jahr. Die Stimmung wiederholen, die dieses Jahr da war. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, und wir möchten gerne eure Ideen haben, wie wir ein Fanfest bestmöglich aufziehen. Also sollen wir zusammen zur Strecke gehen? Sollen wir uns einen Tag aussuchen und da gemeinsam hingehen? Weil ich glaube, es ist unrealistisch zu sagen, wir holen uns jetzt alle Karten für die Mercedes-Tribüne wegen meiner. Ja, wir würden uns da irgendwie einen Block zusammenholen und so. Ich glaube, das wird auch vom einen oder anderen zu viel verlangen, was das Budget angeht. Wir hatten die Idee, vielleicht uns einen Konferenzraum zu mieten und da vielleicht eine kleine Geschichte zu machen, einen Live-Podcast zu machen. Vielleicht kriegen wir auch Christian Ruben dazu, dabei zu sein, je nachdem, wie dann auch der Terminplan bei der MotoGP aussieht. Vielleicht kreuzt sich da ja was, weiß man ja nicht. Und da zusammen das Rennen zu gucken, also in einer Art Public Viewing, oder wollt ihr lieber an die Strecke? Also Ole wird mal so ein Thread aufmachen im Starting Grid F1 Fans in unserer Gruppe und da mal euer Feedback einholen. Wir wollen das frühestmöglich schon mal in die Wege leiten, dass wir da auch von den Kosten her in einem Rahmen bleiben, wo wir sagen können, das funktioniert so. Wir wollen das gerne machen. Und Ole, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ihr als Hörer euch auch dazu äußert, wie ihr das gerne machen wollt, damit wir es auch zu euren Wünschen bestmöglich organisieren können.
Ja, total. Also wir machen das ja für euch, weil wir können ja auch uns so treffen oder zum Rennen gehen oder sowas. Aber wir haben natürlich Bock, da für euch was zu machen, mit euch was zu machen. Frederik hatte schon mal so ein bisschen ein paar Ideen, weil der kommt ja aus Hockenheim. Oder arbeitet da oder sowas und seine Freundin könnte da vielleicht irgendwie was klar machen, irgendwie einen Raum oder irgendwie sowas. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie macht man das genau? Also grundsätzlich gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man trifft sich an der Strecke, guckt das Rennen dann irgendwie da, macht da irgendwie was, oder man macht das irgendwie dann eben nicht an der Strecke, sondern vielleicht vor Ort. Da wäre jetzt zum Beispiel meine Idee, dass man das vielleicht am Freitag oder am Samstag macht, ja, weil und dann gegen Abend, nach den Trainings, nach dem Qualifying vielleicht. Man kann es theoretisch auch Sonntag machen, aber das ist natürlich dann schwierig wegen Arbeit und solchen Geschichten und wir wollen dann ja auch irgendwann nochmal nach Hause. Deswegen dann vielleicht Freitag oder Samstag dann irgendwie gegen Abend, weil das gibt natürlich den Leuten auch die Möglichkeit hinzukommen, die jetzt keine 300 Euro oder sonst für eine Karte ausgeben können oder die generell vielleicht auch gar kein Interesse haben, an die Strecke zu kommen, denen das vielleicht so ein bisschen zu teuer ist, aber die natürlich vielleicht da mitmachen wollen. Deswegen, das wäre meine zentrale Idee. Und die Leute, die natürlich eine Karte dann vielleicht kaufen oder haben oder sowas, die können natürlich dann vielleicht mit uns dann da zum Rennen gehen. Vielleicht kann man sich dann für die Leute, die Bock haben, da irgendwie so einen Block irgendwie mieten oder kaufen, sage ich mal, wo man das Rennen zusammen guckt. Und vielleicht macht man einen Tag vorher dann so ein bisschen Abendprogramm, dann auch mit denen, die nicht an, aus welchem Grund auch immer nicht in die, an die Strecke kommen können oder können wollen. Das halte ich vielleicht für am sinnvollsten, aber das müsst ihr natürlich sagen, auf was ihr Bock habt. Wollt ihr irgendwie, dass wir uns in der Location treffen, irgendwie Freitag oder Samstag und da zusammen was machen? Oder wollt ihr es nur in der Strecke? Wollt ihr beides? Oder wollt ihr vielleicht auch nur, dass wir uns irgendwie in der Location treffen? Dass euch das Rennen eigentlich komplett egal ist. Oder vielleicht da das Rennen mit euch gucken. Na, das müsste man, das ist ja auch Planung, weil dann braucht man keine Karten kaufen, wenn wir das Rennen zusammen gucken und kommentieren oder sowas. Wäre natürlich auch eine interessante Idee. Deswegen mache ich da einen Thread auf oder habe den jetzt auch schon aufgemacht, wenn ihr das gehört. Und deswegen schreibt da bitte mal drunter A, natürlich, wer Bock drauf hat. Weil wenn jetzt irgendwie drei Leute sagen, dann sie hätten da Bock drauf, dann macht das nicht so viel Sinn, da vielleicht was zu mieten. Und worauf ihr Bock habt, was ihr da alles vielleicht erleben wollt, was so euer Wunschtreffen war, wäre, weil die grundsätzliche Frage ist natürlich auch generell nach der Location, macht man es A in Hockenheim, ja, was für einige schwierig zu erreichen ist, oder macht man es B an einer zentralen Location, vielleicht auch an einem anderen Tag oder sowas. Also das viele Fragen, deswegen da brauchen wir euren Input.
Bitte in die Gruppe schreiben und dann kriegen wir das auf jeden Fall auf die Beine gestellt. Ebenfalls auf die Beine gestellt bekommen wir den nächsten Abschnitt. Nach einer kurzen Pause sprechen wir über Mick Schumacher. Bleibt dran. Hier war Starting-Grid im Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau und unser Experte von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com ist Ruben Zimmermann heute. Wir blicken noch auf den großen Preis von Singapur voraus, keine Sorge. Aber ein Thema, was in dieser Woche auch aufgekommen ist, worüber wir auch einige Fragen bekommen haben, exemplarisch dafür die von Wolfgang Kerkermeister in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Wird langsam Zeit, sich mal mit Mick Schumacher zu beschäftigen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist ihm scheinbar der Knoten geplatzt. Plötzlich steckt er mitten im Titelkampf in der Formel 3. Könnten wir ihn zukünftig in der Formel 1 sehen? Und das ist ein ziemlich heißes Thema aktuell. Die Kollegen von Autosport, also auch motorsport.com, Motorsport Network, haben auf YouTube so ein kleines Video gemacht, wo sie auch über diesen Aufstieg von Mick Schumacher gesprochen haben, der jetzt gegen Dan Ticktum tatsächlich um die Krone in der Formel 3 Europameisterschaft fährt. Eigentlich ganz ironisch, dass es Dan Ticktum ist, der ja bei Red Bull hoch im Kurs ist. Und jetzt gab es gestern am Dienstag ein Gerücht, dass Mick Schumacher bei Toro Rosso wohl Attraktivität gewonnen hat und Dr. Helmut Marko bereits mit dem Management von Mick Schumacher gesprochen hat. Das wurde mittlerweile dementiert, das stimmt so nicht. Trotzdem ist es natürlich eine interessante Gemengelage rund um Mick Schumacher. Ist der Sohn von Michael Schumacher? Er ist talentiert, er ist durchaus schnell, er hatte Schwierigkeiten zu Beginn der Saison, kommt jetzt richtig empor. Silverstone gewonnen, Misano gewonnen, Nürburgring gewonnen. Alles fein, alles gut. Was jetzt, Ruben? Mick Schumacher schon in die Formel 1. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Da sind wir uns alle einig. Aber der nächste Schritt könnte ja durchaus, da er jetzt für Prema fährt, ein Cockpit in der Formel 2 sein nächstes Jahr.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also Formel 2 muss jetzt eigentlich das logische Ziel sein für ihn. Noch ein drittes Jahr in der Formel 3 muss, glaube ich, tatsächlich nicht sein. Also ich glaube tatsächlich, da hat er den Dreh jetzt raus. Er hat jetzt am Nürburgring alle 3 Rennen gewonnen am Wochenende, was ja wirklich eine überragende Leistung ist. Nichtsdestotrotz, du hast es ja gerade auch schon gesagt, man muss jetzt auch nicht zu viel erwarten, also ihn da jetzt schon gleich in die Formel 1 zu schreiben, wäre glaube ich auch für ihn selber nicht gut, und ich glaube, er ist da tatsächlich auch, was sein Management angeht, in relativ guten Händen. Da ist ja unter anderem auch Sabine Kehm beteiligt, die ja auch damals schon seinen Vater Michael dann betreut hat, also auch was die Außendarstellung angeht, die PR-Arbeit und solche Geschichten, da wird im Hintergrund sehr, sehr professionell gearbeitet, und ich glaube, man wird auch seine Karriere so professionell aufziehen, dass man da keine Schnellschüsse macht, auch wenn natürlich ich glaube, also alle alten Schumi-Fans eigentlich nur darauf warten, dass er eines Tages irgendwann Formel 1 fährt, am besten natürlich Ferrari. Man wird da schon im Hintergrund die entscheidenden Leute, die an seiner Karriere arbeiten, die werden schon ganz genau wissen, dass man das ganz behutsam aufbauen muss und insofern wird man jetzt, vermute ich mal, tatsächlich sich umhören, was so gehen könnte Richtung Formel 2 und dann auch dort, glaube ich, keinen Schnellschuss machen. Also wenn er halt 2 Jahre braucht, um vorne mitzufahren in der Formel 2 oder auch 3 Jahre, dann braucht er eben so lange. Und man wird nicht nur, weil das erstbeste Angebot kommt, dann direkt sagen, hey super, Mick, jetzt fährst du dann nächstes Jahr Formel 1 oder springst für irgendwen ein als Ersatzfahrer. Ich glaube tatsächlich, das macht man sehr, sehr gut. Auch wenn man sich mal seine bisherige Karriere anschaut. Er hat auch in der Formel 4 damals 2 Jahre gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Er hat auch jetzt in der Formel 3 wieder eben diese 2 Jahre gebraucht. Aber er hat es dann halt jeweils geschafft. Er ist in der Formel 4 in seinem 2. Jahr Vizemeister geworden. Er ist jetzt momentan in der Formel 3 in seinem 2. Jahr Zweiter mit tatsächlich relativ guten Titelchancen sogar noch. Und ich glaube, wenn man diesen Weg weiter verfolgt, nämlich den Jungen vernünftig aufzubauen, ohne irgendwas zu überstürzen, dann hat er auch tatsächlich gute Chancen, irgendwann in der Formel 1 zu fahren. Aber wann das sein wird, ich glaube, da werden wir uns schon noch ein paar Jahre gedulden müssen.
Das denke ich auch. Und das ist gar nicht mal zum Leidwesen des Jungen. Ich glaube, das tut
absolut
ihm gut. Dann müssen wir, glaube ich, auch bei ihm mal über diese Gemengelage im Hintergrund sprechen. Mercedes. Ja, auch er wird ja von Mercedes unterstützt. Er ist kein Mercedes Junior, glaube ich. Aber er wird von Mercedes ein Stück weit unterstützt. Fährt ja bei Prema und Prema hat ja enge Kontakte zu Ferrari. Also es ist ja auch ganz, ganz interessant, das für ihn, glaube ich, auszutarieren, Ole. Und am Ende müsste man ja tatsächlich sagen, wäre das Red Bull Junior Team gar kein verkehrtes Ding für ihn. Also so als Querschnitt irgendwie, weil ich glaube, für Ferrari ist es auf jeden Fall zu früh, für Mercedes eigentlich auch. Bliebe ja eigentlich nur das Red Bull Junior Team, wenn er denn nicht bei Prema bleiben wollen würde, auf Dauer.
Naja, ja schon, natürlich, da hat er natürlich alle Chancen. Ich kann mir das allerdings ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir Mick Schumacher nicht irgendwie mit einem Red Bull in der Hand vorstellen. Das ist irgendwie, das ist schwierig. Ich glaube, bei Ferrari-Prema, wo ja auch Charles Leclerc gefahren ist in der Formel 2, da ist er schon gut aufgehoben und ich glaube, der Weg geht dann doch ein bisschen eher Richtung Ferrari als Richtung Mercedes. Aber ich glaube, die Frage, ob er in der Formel 1 fahren könnte, die braucht man sich nicht stellen, denn er wird in der Formel 1 fahren. Das ist so vorgeschrieben. Das muss passieren, selbst wenn er nach nur ein Jahr wieder aufhört, weil er so schlecht ist, dass es nicht funktioniert. Das muss man einfach mitnehmen, rein aus Marketing-Sicht. Und er hat da auch, glaube ich, Bock drauf. Und er zeigt ja auch die Leistung. Aber Ruhm hat gesagt, er braucht immer 2 Jahre. Und nächstes Jahr wird er bei Prema in der Formel 2 fahren. So, das ist, glaube ich, auch schon fix. Und er hat ja auch immer die Verbindung dann zur Formel 1. In Monza war er wieder, hat da irgendwas übergeben. Ich hoffe nicht sich selbst. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das heißt, da ist er ja schon involviert. Jetzt klar, dabei am Nürburgring den Showrun im DCM Mercedes gehabt, wo er auch dann tatsächlich ganz gute Zeiten wohl hatte. Ich habe mich da mit unserem Hörer Marvin Kleppel unterhalten, der die Zeit mal gestoppt hat. Da war er nicht so weit weg. Also er hat da schon auch ein bisschen Bock drauf. Aber da haben wir natürlich eben drüber gesprochen. Mercedes, da sind die Aufstiegschancen nicht so gut. Bei Red Bull sind sie natürlich super. Aber ich glaube, wenn man bei Red Bull tatsächlich Interesse an Mick gehabt hätte oder hätte, dann hätte man sich den schon lange geholt. Und ich glaube, ja, Michael, das ist halt Ferrari. Und deswegen ist Mick, glaube ich, auch einfach Ferrari. Ja, so blöd das auch klingt. Und da wird, glaube ich, der Weg hingehen. Wie gesagt, nächstes Jahr Formel 2 und dann vielleicht noch ein Jahr, weiteres Jahr Formel 2. Und dann hat natürlich Ferrari natürlich auch Teams, die man dann auch bestücken könnte. Also wie Haas und auch so wie Sauber. Und wer weiß, was dann noch passiert, so mit neuen Motoren. Vielleicht kommen dann noch neue Hersteller oder neue Teams dazu. Vielleicht kommt tatsächlich das dritte Auto. Man weiß das alles nicht. Und übrigens, das fällt mir gerade ein, wenn es tatsächlich ein drittes Auto geben würde, dann würde das Telefon von Ari Verbene aber sehr, das würde heiß laufen, weil dann sich alle möglichen Leute da melden würden, glaube ich, inklusive Checo Perez und Nico Hülkenberg und Romain Grosjean und wie sie da alle heißen. Das fällt mir jetzt gerade nur so ein. Aber ja, wie gesagt, also Mick macht das wirklich super. Ich denke, er wird glaube ich, auch den Titel jetzt gewinnen, weil er ist jetzt heiß. Und er hat jetzt den Dreh raus und wir am Nürburgring alle drei Rennen gewonnen. Sehr überlegen, auch, glaube ich, dreimal die Pole Position geholt. Also besser geht es nicht. Dreimal auch der schnellste Mann im Feld gewesen. Also das, und soweit ist es nicht mehr. Und Dan Ticktum ist halt so ein bisschen, ja, ist immer so ein bisschen schwankend. Ich weiß auch gar nicht, warum man den eigentlich in den Red Bull redet. So gut ist er auch noch nicht. Also der braucht da auch noch die Erfahrung. Und ja, nächstes Jahr Formel 2, dann ist er auch immer im Fahrwasser der Formel 1. Wird da sicherlich dann mal einen Test machen für Ferrari, bin ich mir sehr sicher, oder für Sauber. Oder bei den Young Drivers Tests oder sowas. Also der Weg ist da vorgegeben und der Weg wird auch in die Formel 1 führen, zu 100%.
Okay, dann lass uns doch mal so ein bisschen weiterspinnen. 2019 Formel 2, 2020 Formel 2, Ruben. 2021 neues Reglement, ja, die Stunde 0 der Formel 1, wenn man so will. Ich glaube, da wird sich Formel 1 nochmal relativ neu erfinden. Und dann wäre natürlich ein Zugpferd, Mick Schumacher, mit diesem Namen, ein ideales Zugpferd, egal für welches Team. Sollte Porsche kommen? Also meine Idee bleibt ja nach wie vor, dass er Porsche fahren wird 2021. Wenn Porsche als Werksteam in die Formel 1 kommen sollte, damit bleibe ich dabei, wird Mick Schumacher für Porsche in der Formel 1 fahren. Aber es wäre der ideale Weg. Es wäre ein vernünftiger Weg und ich glaube, dann könnte man sagen, mit diesem Neustart der Formel 1, Mick Schumacher 2021, ich glaube, dann wäre...
Yes, we can.
Mick Schumacher Hope. 2021. Hope. Ist gar nicht so abwegig, oder?
Tatsächlich ist es eigentlich genauso, wie du es jetzt skizziert hast. Gut, außer vielleicht Porsche, das wird abzuwarten bleiben. Ja. Aber ansonsten, so wie du es skizziert hast, wäre es eigentlich der logische Weg. Weil, wenn wir mal davon ausgehen, dass er jetzt 2019 diesen Schritt macht Richtung Formel 2, der eben meiner Meinung nach auch logisch wäre. Ich glaube nicht, dass er 2019 direkt die Formel 2 gewinnt und somit dann 2020 aufsteigt. Ich glaube einfach, er wird auch da wieder, was völlig normal ist, 2 Jahre brauchen, weil ich meine, es gibt immer mal wieder diese Ausnahmekönner, die dann gleich im ersten Jahr alle Serien dominieren. Da zählt er jetzt nicht dazu, aber das muss er auch nicht, weil er hat eben gezeigt in der Formel 4 und jetzt in der Formel 3, dass er eben lernfähig ist und dass er eben diese 1 bis 1,5 Jahre braucht, um sich auf eine neue Serie einzustellen, aber dann auch wirklich die Leistung abliefert. Und insofern glaube ich, dass das 2019 so ein Übergangsjahr wird, ein bisschen eingewöhnen in der Formel 2, 2020, wenn er es dann da schafft, eben auch um den Titel mitzufahren, dann wird er sicherlich für viele Teams interessant werden, 2021 auch in der Formel 1 zu fahren. Und welches Team das letztendlich sein wird, das wird man abwarten müssen. Aber natürlich den Bonus, den er hat, der in gewisser Weise natürlich auch ein Malus ist, weil dieser Nachname Schumacher wird gleich immer verbunden, logischerweise, mit seinem Vater. Das heißt, die Erwartungen steigen immer gleich ins Unermessliche. Das macht sein Leben nicht unbedingt einfacher, weil natürlich alle deutlich mehr auf ihn schauen, gerade in den Nachwuchsklassen, als auf jeden anderen Fahrer. Aber in der Hinsicht ist es tatsächlich hilfreich, weil dieser Nachname, ohne ihm da jetzt unterstellen zu wollen, dass es nur durch seinen Namen kommt, aber dieser Nachname öffnet natürlich einfach Türen. Sei es jetzt zu Mercedes, sei es zu Ferrari, für die ja beide sein Vater Michael gefahren ist. Es hilft halt einfach. Und auch die Leute, die er im Hintergrund hat in seinem Management, die eben auch die entsprechenden wichtigen Leute schon kennen, in der Formel 1, bei den großen Herstellern, das hilft ihm natürlich alles. Und ich glaube tatsächlich 2021, wenn es da an die Formel 1 gehen sollte, dann oder wenn er dann soweit sein sollte, diesen Sprung zu machen, dann wird es auch an Angeboten nicht mangeln. Also man wird ihn nicht direkt in Ferrari oder in Mercedes setzen, aber je nachdem, in welche Richtung das gehen wird, vielleicht dann Sauber oder welches Junior Team auch immer Mercedes dann anbieten kann. Also wenn er es über Leistung schafft, sich zu empfehlen für die Königsklasse, dann bin ich ganz bei Ole, dann wird er diesen Sprung auf jeden Fall auch machen.
Ja, der große Preis von Singapur steht an diesem Wochenende an. Rennstart ist am Sonntag um 14.10 Uhr. 14.10 Uhr, sozusagen alte Zeit, wenn man so will.
Da könnt ihr auch noch Fußball gucken danach. Da braucht ihr euch ja nicht mehr beschweren, dass das wieder zu so einer unchristlichen Zeit stattfindet.
Genau. Der hat natürlich auch schon schöne Geschichten geschrieben. Ne? Wir erinnern uns an das erste Jahr 2008, als Nelson Piquet Junior einfach mal spontan in die Wand gefahren ist. Wir erinnern uns an 2011 und 2012, als Micks Vater Michael allen gezeigt hat, dass er eine Brille tragen sollte bei Dunkelheit, weil er zweimal hinten drauf gefahren ist. Einmal Perez, einmal Jean-Éric Vergne. Ja, und natürlich erinnern wir uns ans letzte Jahr unter anderem, als Sebastian Vettel seine große Abschiedstournee von der Weltmeisterschaft angefangen hat, gemeinsam mit Kimi Räikkönen und Max Verstappen dazwischen, ja, diesen Startunfall hatte. Also es ist ein tolles Rennen. Ich freue mich sehr drauf. Wir sprechen gleich drüber. Schauen drauf voraus. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück hier zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de und blicken jetzt auf den großen Preis von Singapur. Und das ist das F1 Night Race. Es ist eines dieser faszinierenden Rennen, Ole. Ne? Wir sagen
Hashtag, Entschuldigung, vergessen.
Ich sag's immer wieder, und du eigentlich auch, das wäre mal so ein Rennen, da will man wohl mal hinfliegen. Ja, da will man irgendwie dabei sein. Das ist cool. Das ist halt, ja, Bahrain hat das auch, aber in Singapur, da ist es irgendwie, ja, ne, mir fällt nichts anderes ein, purer, was dieses Nachtrennen angeht. Ja.
Singapurer.
Ja, also ich freue mich drauf. Ich finde, es ist immer...
Hartmut Engler gefällt er.
Es gibt immer was zu sehen, es passiert immer was, es kommt immer ein Safety Car. In jedem der 17 Rennen bislang gab es immer ein Safety Car und ich glaube, das wird auch diesmal passieren. Ist nur die Frage, wer kann davon profitieren? Wer ist Favorit? Mercedes ist es nicht für mich. Ferrari ist es nicht für mich. Red Bull ist es nicht für mich. Irgendwie ist es keiner und jeder. Und das macht es so interessant an diesem Wochenende.
Ja, also ich sage es ja auch immer wieder, für mich das bessere Monaco. Also, weil Singapur ist halt also von der reinen Atmosphäre schon das Drumherum, die Nacht und auch von der Challenge einfach. Das ist einfach nochmal eine Stufe drüber irgendwie, weil das geht wirklich 2 Stunden wirklich krass, da geht man wirklich noch krass an die Grenzen als Fahrer. Und das ist so eng da und das ist, da ist halt immer was los und das ist halt auch die ungewöhnlichste Strecke im Kalender, weil wir haben es ja in den vergangenen Jahren immer beobachtet, Mercedes war da eigentlich nie gut. Aber wenn man natürlich 2000 die letzten beiden Rennen da gewonnen hat, lustigerweise. Aber so war man natürlich trotzdem da nie so richtig so vorne. Und da gelten einfach so ein bisschen andere Gesetze gleich. Also Alonso hat da ja zum Beispiel das erste Rennen gewonnen. Gut, da hatte er natürlich Schützenhilfe, aber da waren ja auch, glaube ich, Timo Glock und Nico Rosberg auf dem Podium. Also das alleine auch schon ist auch schon ein bisschen bekloppt. Und Faktor, dieses Jahr, laut Wetterbericht soll es regnen. Das heißt, es regnet natürlich nicht. Ja, nein, aber es soll eigentlich das ganze Wochenende durchschütten.
Nein, das soll, könnte, stopp, es soll nicht Gewitter, mehr. Es soll Gewitter geben, aber die größtenteils über Tag.
Ah, okay, gut.
Also es könnte aber sein, dass es ist wie letztes Jahr, dass sie im Feuchten starten. Das könnte sein.
Ja, also das könnte aber natürlich da so ein bisschen beeinflussen und dann wird es natürlich noch mal schwieriger. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, wie das beeinflussen kann. Ja, ich habe es ja immer wieder gesagt, der schlimmste Start seit der Challenger, dieser Crash, der letztendlich so der Knackpunkt in der WM von Sebastian Vettel letztes Jahr war. Bleibe übrigens dabei, dass Max Verstappen da überhaupt keine Schuld dran hat, der ja aber auch Fernando Alonso ein gutes Rennen gekostet hat, weil der war ja da irgendwie schon an 4 vorgefahren.
Ja,
das what could have been, ja. So war dann Lewis Hamilton der glückliche Sieger dieses Jahr. Ja, es ist halt spannend, weil bei allen anderen Strecken konnten wir vorher sagen, okay, da ist klar der Favorit Ferrari, da ist Mercedes der Favorit, da ist vielleicht, also in Monaco war es klar, den Ricardo im Red Bull. Und hier, ja, theoretisch würde man natürlich sagen, okay, Red Bull ist hier Favorit. Vielleicht Max Verstappen, Paradeleistung, aber das weiß man eben auch nicht, weil vielleicht funktioniert der Mercedes ja dieses Jahr doch, weil ich habe es gerade gesagt, die letzten beiden Rennen hat man gewonnen. Fakt ist natürlich aber, dass Sebastian Vettel gewinnen muss. Ja? Und Sebastian Vettel liegt die Strecke natürlich auch. Also er hat da ja im Red Bull ein paar Mal gewonnen, er hat im Ferrari 2015 da gewonnen, wo Mercedes ja fernab von Gut und Böse war. So ein Rennen bräuchte er halt wieder. Also er kann das. Meine Tendenz geht so ein bisschen zu Ferrari. Aber es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Kann auch wieder ein Startcrash passieren. Man kann sich auch im Qualifying vertun. Ja, also wie schnell ist man da mal vielleicht in der Mauer oder muss da dann irgendwie von 17, 18 starten? Also, und dahinter ist es auch total spannend. Ja, was die Mittelfeldteams angeht. Toro Rosso könnte da vielleicht was starten zum Beispiel. Die waren ja in der Nacht in Bahrain auch schon mal ganz gut. Also das ist total spannend. Ich freue mich immer auf Singapur. Es ist immer so eine kleine Prozession, weil es geht ja wirklich komplett 2 Stunden. Aber es ist auch immer Feuer drin. Also es ist immer was los. Und es gibt auch dieses Jahr wieder ein Safety Car, weil irgendeiner vor der Tunnelpassage mal wieder irgendwie geradeaus fährt oder sowas. Ja,
das auf jeden Fall. Wenn wir einfach mal Singapur auch als Momentaufnahme im Kalender sehen, Ruben. Letztes Jahr begann, ich habe es gerade gesagt, die Abschiedstournee von Sebastian Vettel in der WM in Singapur. Und Wenn wir dann jetzt so auf die nächsten Rennen schauen, Russland, Japan, Amerika, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi ganz am Ende der Saison, muss man natürlich sagen, es kommen Strecken auf uns zu, die vor allem Lewis Hamilton liegen, ne? Und da wäre es natürlich im WM-Kampf ja essentiell, wie Ole das ja auch schon sagt, dass Sebastian Vettel dieses Rennen in Singapur gewinnt. Und ich glaube, dass für viele nochmal Singapur so ein kleiner Checkpoint sein kann, wenn wir das mit so einem Computerspiel vergleichen. Das letzte Mal speichern, bevor es dann Richtung Saisonfinale geht.
Du meinst so wie Kimi, der seinen Karrieremodus neu gestartet hat?
Ja, Kimi hat eine Rückblende gemacht. Geht jetzt wieder zurück, ganz am Anfang. Spaß beiseite. Also es ist in allen Belangen ein spannender Moment, denn dieser Formel-1-Saison kann in die eine Richtung gehen, kann in die andere Richtung gehen. Was ist so dein Gefühl vor diesem großen Preis von Singapur?
Also mein Gefühl deckt sich so ein bisschen mit dem von Ole, dass ich sagen würde, gefühlsmäßig Ferrari. Wobei natürlich tatsächlich auch Mercedes ja nicht wirklich so schlecht ist in Singapur, wie sie eigentlich gemacht werden. Also sie hatten natürlich 2015 dieses absolute Debakel-Wochenende da, aber seit 2014 haben sie in 4 Jahren 3-mal gewonnen. Und wenn das schon die schlimmste Strecke im Kalender für Mercedes ist, dann heißt das für die Konkurrenz natürlich auch nicht unbedingt was Gutes. Ich denke schon, dass Ferrari eigentlich einen Vorteil haben sollte, aber es ist tatsächlich schwierig, weil in diesem Jahr ist es ja häufig schon so gewesen, dass eigentlich auf vielen Strecken sich dieses Verhältnis auch ein bisschen umgekehrt hat. Also zum Beispiel Monza, erinnern wir uns da zurück an 2017, Ferrari chancenlos. Dieses Jahr hätten sie da eigentlich gewinnen müssen. Gut, da haben sie es am Ende auch nicht geschafft, aber wenn wir uns da an 2017 und die Jahre davor erinnern, da hat Mercedes ja dominiert in Monza. Das haben sie dieses Jahr natürlich nicht geschafft, auch wenn sie am Ende den Sieg geholt haben, aber das hatte andere Gründe. Und insofern ist es halt nicht gesagt, zum einen, dass Singapur wirklich Ferrari mehr entgegenkommt, aber es ist genauso wenig gesagt, dass, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, die Strecken, die danach kommen, dann wieder eher Lewis Hamilton entgegenkommen. Ja, das war in den Vorjahren häufig so. Aber wie gesagt, bestes Beispiel Monza oder auch Spa davor. Das waren eigentlich immer zwei klassische Mercedes-Strecken seit Jahren und dieses Jahr war Ferrari dort aber stärker. Und insofern macht diese Schlussphase der Saison, glaube ich, super interessant, weil man nirgendwo mehr sagen kann, naja, da gewinnt eh Mercedes oder da gewinnt eh Ferrari. Das gibt's dieses Jahr nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass das Singapur aber auch eine Strecke sein könnte, wo Red Bull nochmal eine relativ große Rolle spielen könnte. Also auch, ich glaube, den letzten Sieg, den sie da geholt haben, das war tatsächlich noch Vettel 2013. Aber ich glaube, sie hatten seitdem dort auch ein paar gute Auftritte zumindest. Und insofern wird's, glaube ich, ein spannendes Wochenende werden, wenn es am Ende wieder regnen sollte. Sehe ich tatsächlich, oder wenn es da, sagen wir, wenn es zumindest noch feucht sein sollte während des Rennens, muss man, glaube ich, zwangsläufig Mercedes eine größere Chance nochmal einräumen als unter trockenen Bedingungen, weil was Lewis Hamilton da letztes Jahr im Regen abgeliefert hat, war auch, wie eigentlich immer, wenn es regnet, eine sensationelle Leistung. Insofern auch wieder auf jeden Fall ein Auge mal zum Himmel haben, weil das könnte auch nochmal gravierende Auswirkungen haben. Vielleicht gewinnt am Ende doch Fernando Alonso, wenn sich Stoffel van Dorne dreht und ein Safety Car kommt.
Wenn das passiert, das wäre natürlich super. Oder keine Ahnung, Charles Leclerc. Wobei Charles Leclerc sag ich jetzt schon, gewinnt nächstes Jahr in Monaco. Das habt ihr jetzt schon mal exklusiv hier gehört. Und dann ist er endgültig der Wonderboy. Ja.
Wir bleiben in Singapur, gucken mal auf die Reifenstrategie, gehen wir davon aus, dass es eben nicht regnet und dass man mit Trockenreifen startet, haben wir 3 Teams, die in Sachen Hypersoft, denn wir haben die Hypersoft-Reifen, diese pinken, dann haben wir die lilanen Ultrasoft-Reifen und die gelben Soft-Reifen, die wahrscheinlich keine Rolle spielen werden an diesem Wochenende, zumindest nicht im Rennen, außer jemand will eine ganz wilde Strategie fahren. Da könnte ja Nico Hülkenberg ein Kandidat für sein, wenn er das Auto nicht wegwirft. 3 Teams gehen in Sachen Hypersoft wirklich aufs Ganze, muss man sagen. Es ist Ferrari, es ist Racing Point Force India und es ist Haas. Und es könnten natürlich Sprint-Stints werden. Da muss man aufpassen, dass man sich in der Strategie nicht verhakt bei Ferrari. Könnte ein gutes Mittel sein. Mercedes ist da ein bisschen sicherer unterwegs, haben jeweils 4 Sätze Ultrasoft-Reifen dabei, während Ferrari derer 9 Sätze Hypersoft dabei hat. Wenn wir dann weiter ins Mittelfeld schauen wollen, können wir gleich alles machen. Haben wir da eben Haas und Force India, die natürlich da auch kämpfen, Haas um Platz 4 und Force India, um immer weiter nach vorne zu rutschen. Könnte auch ein Team sein, was wieder für Furore sorgen wird am Wochenende. Thema Strategie, Ole. Können wir natürlich schwer sagen, eben weil wir nicht das Wetter erahnen, oder wir können es nur erahnen, wie es sein wird. Finde ich aber schon mutig von Ferrari, sich so auf diese Hypersoft-Reifen einzuschießen. Kann gut gehen, kann aber auch sehr gefährlich werden, eben weil wir wissen, dass Ferrari in Sachen Strategie nicht immer ins Honigtöpfchen greift.
Ja, da sind sie nicht so gut drin. Also es ist eher 2+. Ja, also das, aber sie werden sich dabei was gedacht haben, weil sie halt denken, okay, das ist der weiße Reifen. Und die Erfahrung der Rennen von diesem und vom letzten Jahr allgemein zeigt ja, dass man auf den Vorschlag von Pirelli nicht so ganz vertrauen kann. Ja, die ja immer sagen, 2 Stops mindestens, und dann machen sie trotzdem nur einen. Das heißt, vielleicht will man hier so ein bisschen da pokern, ja, was gut gehen könnte. Man pokert vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Safety Car, weil das wirbelt nochmal alles durch. Wir haben es ja 2008 wunderbar gesehen, wie das geht. Und vielleicht denkt man so auch in die Richtung, weil das verändert dann sowieso die Strategie. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in den letzten Jahren war. Da war da 1 Stopp oder 2 Stopp? Weiß das jemand?
Ich schaue gerade mal nach. Du kannst ja währenddessen deinen Punkt ausführen.
Jedenfalls wird das wahrscheinlich, wollen die Teams vielleicht dann ein bisschen wieder in Richtung 1 Stopp gehen, weil man natürlich auch schlecht überholen kann. Ja, das ist auch so ein Ding. Aber ja, ich denke, es wird dann nicht den Ausschlag machen. Den Ausschlag geben, so wie es in den vergangenen Rennen ja auch war. Da gab es ja eigentlich, außer bei Kimi und Monza, jetzt ganz allgemein wie das große Reifenproblem. Also Reifen sind jetzt dieses Jahr dann nie das richtige Thema irgendwie so gewesen. Und Singapur ist da eben sehr speziell, so ganz allgemein. Und ja, die anderen Teams machen das auch. Vielleicht hat man da Daten, natürlich, die wir nicht haben. Aber es könnte ein Faktor werden, weil Mercedes es eben nicht macht und auch Red Bull nicht. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
Also, wenn wir letztes Jahr auf Singapur schauen, dann sind wir bei einer Ein-Stop-Strategie bei Lewis Hamilton gewesen. Da natürlich immer bedenken,
dass letztes Mal hatte man die Intermediates, ne?
Genau. Deswegen, das ist nicht ganz repräsentativ.
Das ist nicht ganz repräsentativ.
Und in diesem Jahr gibt es ja auch andere Mischungen. Also insofern ist es, glaube ich, relativ schwierig, da aus den Vorjahren irgendwas abzulesen draus. Okay.
Ja, dann lass uns doch mal aufs Mittelfeld schauen. Und da finde ich es halt wiederum sehr spannend. Force India, Renault, Haas, Toro Rosso vielleicht auch, die da mitmischen werden. Ich glaube fast, dass wir wieder so kleinere Kriegsschauplätze haben werden, gerade auf dieser Strecke, wo es so eng ist, wo aber auch die Fahrer versuchen, alles rauszuholen, auch fahrerisch alles rauszuholen. Sie holen alles aus sich raus, ein Fahrer verliert 3 bis 4 Kilogramm Körpergewicht während des großen Preises von Singapur. Es ist schwül, es ist heiß, man schwitzt viel, Konzentration muss oben bleiben, es ist dunkel, aber taghell natürlich durch die Scheinwerfer. Wenn wir so ein bisschen auf dieses Mittelfeld schauen wollen, da ist eigentlich für jeden was drin. Sogar für Williams, ja, die ja irgendwie wieder zu einer gewissen Stärke gefunden haben, einen Entwicklungsschritt gemacht haben. Selbst McLaren können wir hier nicht ausschließen. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist mal so ein Rennen, eben auch mit der Entwicklung der letzten paar Rennen, wo man sagen kann, jeder hat die Chance auf irgendwas, auf Punkte, natürlich auch auf ein Dilemma, aber eben auch auf den ganz großen Wurf, wenn es ganz chaotisch wird. Ich finde das an diesem Wochenende unfassbar interessant.
Stimme ich dir absolut zu. Und tatsächlich ein Name, der mir, ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, in den Sinn kommt, ist tatsächlich Pierre Gasly. Weil wenn wir uns mal zurückerinnern an 2017, der ein oder andere weiß vielleicht doch, was ich meine, wenn ich das Stichwort sage, Boom-Schakalaka. Mhm. Carlos Sainz, damals in Toro Rosso 4. geworden. Das heißt, der Toro Rosso scheint da relativ gut zu funktionieren. Und Ole hat es ja vorhin auch schon mal angerissen. Wenn es diesen Startunfall nicht gegeben hätte, wäre sogar Fernando Alonso, damals ja noch mit Honda am Motor, in einer relativ guten Position gewesen. Das heißt, irgendwie in meinem Kopf spinnt sich so diese Idee zusammen, vielleicht könnte diese Kombination Toro Rosso und Honda in Singapur ganz gut funktionieren, auch in diesem Jahr. Wer weiß, aber grundsätzlich stimme ich dir absolut zu, dass es, glaube ich, sehr, sehr offen ist. Ich würde mich da jetzt auch nicht so hinreißen lassen, irgendein Team im Mittelfeld vorne zu sehen. Vielleicht Haas, weil es halt ein Auto ist, was relativ stark an den Ferrari angelehnt ist und vielleicht auch dementsprechend diese Stärken, die man ja dort hat oder hatte in der Vergangenheit, auch übernehmen kann. Aber das ist alles super eng. Und ja, wie gesagt, mein Gefühl sagt mir aus irgendwelchen Gründen, Pierre Gasly könnte ein ganz gutes Rennen fahren. Schauen wir mal.
Oder hast du ein Gefühl für so einen Fahrer, wo man jetzt noch vielleicht sagen würde, oh, aber dann, wenn man sich's überlegt, ja?
Ja, ich würde da eigentlich auch Richtung Pegasus gehen, weil ich habe es ja eben schon gesagt. Also in Bahrain war man auch gut, dann war es auch Nacht. Ist zwar eine andere Streckencharakteristik. Aber in Singapur ist natürlich auch die Motorenpower jetzt nicht so entscheidend. Ja, das haben wir ja auch immer wieder gesehen. Und Pierre Gasly hat natürlich auch das Talent. Und wir haben es letztes Jahr bei Carlos Sainz gesehen, wir haben es auch die Jahre davor gesehen. Da gab es ja diesen Zwischenfall mal mit Max Verstappen und Carlos Sainz und Toro Rosso. Mit dieser Stallregie. Auch da war man gut. Das heißt, Pierre Gasly und vielleicht sogar Brandon Hartley, vielleicht liegt ihm die Strecke, das weiß man nicht. Die könnten sich ein ganz guter.
Da hat natürlich bei 2 Stunden auch Brandon Hartley natürlich als ehemaliger Langstreckenpilot eindeutig Vorteile.
Ja, ne? Eben. Das ist korrekt, wenn er dann nicht irgendwie wieder im Start ausfällt. Aber auch vielleicht McLaren, ja. Also vielleicht können die oder kann Fernando Alonso, dem ja scheinbar die Strecke irgendwie so ein bisschen liegt, auch so ein bisschen wieder mal vorne reinfahren, vielleicht sogar Steffen van Dorn.
Ich glaube, bei McLaren wär's gut, wenn sie die Strategie aus Ungarn irgendwie wiederholen könnten, weil das war sehr stark. Also als beide zusammengefahren sind und Alonso van Dorn gezogen hat.
Da war man ja auch gut.
Da war man richtig Ungarn. Gut.
Ja. Da waren auch beide gut.
Ja.
Also ich würde da auch in Richtung McLaren so ein bisschen gehen, Haas. Könnte auch sein, ja, das ist halt, das große Wundertüte ist für mich Renault. Da weiß ich halt überhaupt nicht, was die da machen können. Vielleicht fahren sie auch in ihrem Platz 15, 16 mit. Williams sehe ich nicht.
Aber also, auf so einer Strecke ist Lance Stroll gar nicht schlecht. Also da muss man.
Ja, aber das Auto, das ist ja eine Katastrophe. Das
ist besser geworden. Also ist wirklich besser geworden.
Ja, das war jetzt aber Monza. Da fällt man jetzt ja gerade aus.
Ja, eben, weil es Monza war. Ne? Also jetzt liegt es aber an den Fahrern. Wenn es die Fahrer verbocken, dann ist klar. Aber irgendwie muss ja bei Williams ein Schalter umgeklickt sein. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es zu Beginn des Jahres war. So würde ich sagen.
Grundsätzlich schon. Aber ich glaube nicht, dass mit Williams hier zu rechnen ist. Kann ich mir nicht vorstellen. War auch die Jahre davor nicht so. Deswegen wüsste ich nicht, warum es jetzt so ist. Also ich würde mal sagen, Toro Rosso wäre mein Geheimfavorit. Neben McLaren und Haas. Ich glaube, das sind so die Top-10-Kandidaten dieses Wochenende.
Ja,
neben den 3 Teams, die sowieso vorne mitfahren. Also die 4 Plätze, die da noch über sind. Dann. Wobei einer fällt ja von den Teams von Red Bull, Mercedes und Dings immer aus. Genau. Von daher.
Also ich glaube auch Force India wird richtig gut mitfahren. Die werden weiter davon profitieren, dass sie befreit auffahren können. Force India, Haas. Ich glaube, Renault wieder ein Gurkenwochenende erleben. Irgendwie vertraue ich diesem Team überhaupt nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ich weiß noch nicht, was da los ist. Irgendwie fehlt mir da ein vernünftiger Entwicklungsschritt. Also am Ende werden wir hier sitzen nächste Woche und wir haben irgendwie alles völlig falsch gesehen und am Ende ist keiner ausgefallen, aber da glauben wir nicht dran. Eine Frage, die wir natürlich noch besprechen müssen, Ruben, glaubst du, Ferrari kriegt das mit der Teamorder diesmal hin? Weil das ist ja letztes Jahr in Singapur auch natürlich brutal schief gegangen. Auch da muss man sagen, ja, Max Verstappen ist da ins Sandwich reingefahren sozusagen. Also er war quasi der Schokostreusel zwischen den beiden Weißbroten. Das isst man ja in Holland ganz gerne. Aber Sebastian Vettel hätte auch da erneut wegbleiben können. Ein Stück weit so ein bisschen auch wie ein Monza. Glaubst du da, wenn man jetzt irgendwie ein gutes Qualifying fährt, dass man denen jetzt sagt, so passt mal auf, so gehen wir in die erste Kurve und das mit dem, wir fahren jetzt alle hier frei, endet jetzt auch bei Ferrari, jetzt wo auch die Sache mit Kimi geklärt ist?
Schwierig. Also man sollte eigentlich meinen, dass sie sich nach Singapur letztes Jahr zusammengesetzt hätten und solche Szenarien dann auch konsequent durchbesprochen hätten, wie man es meines Wissens nach bei Mercedes auch macht, jedes Mal. Jetzt hat man in Monza gesehen, es war offensichtlich nicht so. Oder in Monza hat man das gemacht und einfach gesagt, fahrt so, wie ihr wollt. Und das Ergebnis war halt dran, dass Sebastian Vettel eine Position an Lewis Hamilton und in der Folge dann ja das komplette Rennen verloren hat. Eigentlich muss man sich bei sowas deutlich cleverer anstellen, weil natürlich gerade der Start eine der wenigen Situationen in einem Rennen ist, die man ja tatsächlich vorhersehen kann. Also man kann ja schlecht drüber spekulieren, wo sind wir nach Runde 17 und das sind ja unendlich viele Szenarien, die kann man ja für ein Rennen von vorne bis hinten nicht alle durchplanen. Das Einzige, was man wirklich planen kann, ist eigentlich der Start. Man täte bei Ferrari, da gab es jetzt eben schon mehrere Beispiele dafür, sicherlich gut daran, vorher drüber zu sprechen. ob man es letztendlich tut, ob man schlau geworden ist aus Monza. Gut, das hängt sicherlich auch davon ab, wie man letztendlich überhaupt dasteht in der Startaufstellung. Aber wir wissen ja aus dem Vorjahr, es ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, dass man tatsächlich beide Autos relativ weit vorne hat. Aber ja, das wird man abwarten müssen. Wenn ich Teamchef wäre, egal bei welchem Team, würde ich das auf jeden Fall vorher klären und sagen, pass auf, so sieht's aus, ihr dürft fahren, aber lasst euch genug Platz, oder halt im Fall von Ferrari vielleicht auch, hör zu, Kimi, wenn der Sebastian neben dir ist, dann gehst du aber mal ein bisschen vom Gas runter, weil der soll schön vorne wegfahren. Aber ich bin kein Teamchef und insofern weiß ich's auch nicht.
Wenn ich jetzt wandern für Sebastian Vettel, es muss sitzen in Singapur. Ich glaube, sonst wird es ganz, ganz schwer für ihn, gerade wenn die nächsten Strecken, auch wenn du oben recht hast, man nicht so wirklich sagen kann, an diesen Strecken, da ist ein Team besonders gut, so ist Lewis Hamilton vom Kopf an diesen Strecken besonders gut. Und ich glaube, das wird der Unterschied sein für Sebastian Vettel. In Russland wird es vielleicht noch Bottas sein, da funktioniert er ja ganz gut, aber dann wird's sehr Hamilton-lastig. Deswegen muss es für Vettel sitzen. Ich hatte noch ein Thema im Kopf, habe ich jetzt aber vergessen. Das macht aber nichts. Ich glaube, wir haben das alles ganz rund besprochen, so wie wir es besprechen können in diesem Fall. Tippen müssen wir es natürlich auch. kicktipp.de/startinggridmsr, wenn ihr bei unserem Tippspiel mitmachen wollt. Es lohnt sich, dabei zu bleiben. Ja, und mitzutippen, denn es wird einen Preis geben. Wir sind jetzt wirklich, wirklich, wirklich in den letzten Schritten der Finalisierung und ich hoffe, dass es jetzt bald bekannt gegeben werden kann. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Es soll ja ein vernünftiger Preis sein und ist halt ein Preis, der abgesegnet sein muss. Und deswegen bleibt da dabei. Und ja, wir tippen wie immer die Pole Position und die ersten drei im Rennen. Und das wird jetzt sehr interessant. Ruben, sonst bist du ja immer sehr konservativ, diesmal auch.
Die Frage ist, was ist hier konservativ? Vor allem setze ich ja dann doch meistens auf Lewis Hamilton. Ich sage aber tatsächlich, die Pole Position holt sich Sebastian Vettel. Ich sage aber dann, im Rennen wird es tatsächlich nass sein und dementsprechend das Feld ein bisschen durchgewirbelt. Das heißt, Vettel zwar auf Pole, Sieg aber am Ende für Lewis Hamilton. Und zwar vor Daniel Ricciardo und Valtteri Bottas. Ich habe das Gefühl, das wird ähnlich wie letztes Jahr nicht so gut ausgehen dann im Rennen für Ferrari.
Okay. Ole? Ah, warte, ich tippe jetzt mal zuerst.
Ja,
dann tipp mal. Du. Ich sage auch Pole Sebastian Vettel. Ich sage auch, dass es im Rennen nass wird. Sage, Max Verstappen gewinnt das Rennen. Ich glaube, dass Red Bull das Rennen gewinnt. Vor Sebastian Vettel und Lewis Hamilton.
Mhm. Ich dachte jetzt, du tippst Pierre Gasly.
Nein, ich habe kurzzeitig überlegt, tatsächlich einen Force India aufs Podium zu setzen. Dass, wenn es regnet,
Force India nicht.
Nein. Also wenn, dann Checo Perez.
Das glaube ich.
Im Zweifel ist es immer Checo Perez.
Wenn natürlich Esteban Ocon.
Das wäre wirklich
ironisch, oder? Der dann beim nächsten Rennen nicht mehr mitfahren darf.
Oder Carlos Sainz. Weil Nico Hülkenberg hat immer einen Teamkollegen, der vor ihm aufs Podium fährt. Aber das passiert natürlich.
Ja, das wäre natürlich lustig. Oder Nico Hülkenberg gewinnt.
Ja, genau.
Nicht.
Also wenn Nico
Hülkenberg. Es ist ja sein 150. Grand Prix.
Ja, stimmt. Er feiert Jubiläum. Haben wir ja gar nicht drüber gesprochen.
Grüße
an dieser Stelle an Nico Hülkenberg und ja, auf die nächsten 150 ohne Podium.
Wir sollen uns doch nicht jemanden über Fahrer lustig machen. Wir sollen uns erstmal selbst
mach besser machen. Mach ich doch. Ja, wahrscheinlich würden wir eher aufs Podium fahren als Nico Hülkenberg.
Auf der PlayStation, ja. Ich sage mal, Pole, lehne ich mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster. Sage ich mal Valtteri Bottas. Ich sage das aber, dass Sebastian Vettel das Rennen gewinnt vor Max Verstappen und Lewis Hamilton.
Ja, ich finde das mit Bottas gar nicht so unrealistisch. Kann.
Oder wäre natürlich auch mal die erste Pole, wir warten ja immer noch drauf. Genau. Von Max Verstappen. Vielleicht warten wir so lange auf die erste Pole von Max Verstappen wie auf das erste Podium von Nico Hülkenberg.
Das bezweifle ich. Also das bezweifle ich stark. Möglich ist alles in der Formel 1, das wissen wir ja mittlerweile. Vielleicht.
Und es ist auch schön, dass wir alle was anderes tippen, weil das zeigt, dass eigentlich wirklich alles möglich ist.
Richtig, ja. Richtig. Und deswegen, also wir freuen uns riesig. Ich glaube, ihr habt das mitbekommen. Also wir freuen uns riesig auf dieses Rennen in Singapur. Ich hoffe, ihr euch auch. Ich hoffe, wir konnten euch einstimmen und euch ebenfalls Lust machen auf dieses Rennwochenende. Nächste Woche sind wir dann wieder für euch da mit der Nachbetrachtung auf dieses Rennwochenende in Singapur. Ja, und nächste Woche und in den nächsten Wochen wird es einiges für euch zu hören geben. Wir werden einen extra Podcast machen für F1 2018, das Videospiel. Dann werden wir unsere Q&A-Sendung machen. Da könnt ihr noch weiterhin munter Fragen posten in der Gruppe. Da gibt es einen Thread, da kann Ole gleich noch mehr zu sagen. Da werden wir eine Ausgabe zu machen. Es wird auch eine Live-Ausgabe geben. Wann genau das sein wird, das werdet ihr noch erfahren. Können wir noch nicht ganz sicher sagen. Innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen, denke ich aber mal auf jeden Fall. Ja, und ansonsten behaltet uns da auch bei Facebook im Auge, auf meinsportradio.de, schreibt Kommentare, Lob, Kritik, Fragen, Anregungen auf unsere Facebook-Seite, in die Kommentare unter dem Podcast auf meinsportradio.de, gerne auch per Rezension bei iTunes, am liebsten natürlich 5 Sterne, aber wenn ihr wollt, wenn es sein muss, ja, auch gerne weniger. Wichtig ist Feedback und was können wir besser machen, was läuft vielleicht auch schon ganz gut, also wir sind da auf euer Feedback auch angewiesen und wollen das auch gerne lesen. kevin.scheuren@meinsportradio.de, wenn ihr eine Mail schreiben wollt, und das war's für heute. Ach genau, noch ein letztes, diesen Punkt wollte ich unbedingt noch einbringen. Mick Schumacher 2021 wäre natürlich auch 30 Jahre nach dem Formel-1-Debüt seines Vaters eine sehr schöne Zahl.
So. Bei Force India.
Das ist ja, Jordan. Stimmt, das ist ja Jordan.
Vielleicht heißen die dann auch schon wieder Jordan.
Wer heißt das schon? Eddie hat ja wieder Bock. Ne?
Weil er den von Seven abgesponsert.
Das wäre wunderschön. Das würde den Bogen wirklich schließen.
Oder von Schwipschwapp.
So, komm. Jetzt atmen wir aus. Deswegen machen wir jetzt Feierabend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ruhm Zimmermann von Formel1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.com. Ja, für seine Expertise heute. Danke, Ruhm.
Und eure Sport.
Ne? Auch das noch. Es war mir wie immer ein Vergnügen und ich verabschiede mich jetzt und gehe direkt weiter tatsächlich zum nächsten Podcast, denn Andreas Thies hat mir gerade schon geschrieben, dass wir jetzt auch noch unsere MotoGP-Aufzeichnung abhalten werden. Und dann könnt ihr mal schauen, welcher Podcast nachher schneller auf der Seite ist.
Ja. Ich werde euch aber in die Bremse greifen. Und deswegen
das wird auf jeden Fall unser Thema sein.
Natürlich.
Das glaube ich auch.
Wie schön. Naja gut, dann sind wir da auch gespannt drauf. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wenn ihr Ruben bei Twitter folgen wollt, @RubyWestside, könnt ihr das machen. Ruben, du brauchst mal so ein Häkchen, damit du deinen Namen auch mal ändern kannst. Mir sagt man das ja auch immer, ich soll meinen Namen ändern bei Twitter.
Ich bin ganz zufrieden mit meinem Namen.
@KS_011 kann sich auch keiner merken. Ne? Wenn man mir folgen will. Nein, Quatsch. Ruby Westside für Ruben Zimmermann, @KS_011 für mich und @MikeWeiss, MikeWeiss für Ole Waschkau, der jetzt auch das letzte Wort hat. Bis demnächst. Tschüss.
Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben euch, glaube ich, gut vorbereitet auf das #F1NightRace. Und euch nochmal so ein bisschen Einblick oder Überblick über die Fahrerpaarungen und warum, wieso, weshalb und so weiter geben können. Also ist alles angerichtet für ein denkwürdiges Wochenende. Es wird dann am Ende wahrscheinlich komplett langweilig, 2 Stunden lang nicht überholt. Aber ja, so ist es ja oft. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting with F1 Fans. Da könnt ihr mit uns mitdiskutieren über die Formel 1, über das Rennen, mit anderen Hörern über das Rennen sprechen, was weiß ich was. Da ist alles möglich. Da gibt es einen Q&A-Thread. Da könnt ihr Fragen drunter stellen. Sage nochmal hier an dieser Stelle, bitte keine Formel 1 Fragen. Es wurde gefordert, man möchte uns näher kennenlernen. Und deswegen haut mal alles raus, private Fragen, Lieblingsessen, Lieblingsfarbe, ob Christian eigentlich Falco-Fan ist, so die Nummer. Ja, das würde ich gut finden. Stellt da Fragen, diskutiert mit uns mit über alle anderen Sachen. Über natürlich auch das Fan-Treffen, was weiß ich was. Also kommt da rein, ist mega gut. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.